erzähle den Kindern erstmal eine Geschichte und danach könnt ihr in die Kinderbetreuung gehen. Ist okay? Damit ihr auch noch auf eure Geschichte kommt, ja. Da war ein amerikanischer Geistlicher, ein gewisser Mr. Cunningham, vielleicht war er Pastor und er hatte eine Flugreise vor sich. Er nahm im Flugzeug Platz und sah, dass in der Reihe neben ihm schon ein junges Mädchen saß. Nach einer kurzen Weile stupste sie ihm in die Seite und sagte: Mister, haben Sie sich heute die Zähne geputzt? Er schaute etwas irritiert zu ihr und da merkte er, dass es ein mongoloides Mädchen war, sie hatte ein Down-Syndrom und dass es einfach ihre kindliche Art und ihr offenes Interesse war und keine Hintergedanken waren, dass sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hatte mit seinem Atem. Und er sagte: Ja, ich habe mir heute Morgen die Zähne geputzt. Das ist gut, sagt sie. Das müssen wir tun. Nach einer kurzen Weile stupst sie ihn wieder in die Seite und sagte: Mister, rauchen Sie? Nein, sagt er, ich rauche nicht. Das ist gut, sagt sie, denn davon kann man sterben. Wieder vergeht eine Weile, sie boxt ihn wieder in die Seite und sagte: Mister, lieben Sie Jesus? Und er lächelte sie an und sagte: Ja, das tue ich von ganzem Herzen, ich liebe Jesus. Das ist gut, sagt sie, denn ihn brauchen wir, um ewig zu leben. Das Flugzeug füllte sich und dann kam noch ein Geschäftsmann, der setzte sich neben diesen Mr. Cunningham und nun war der Flug schon kurz bevor. Plötzlich stößt das Mädchen wieder den Mr. Cunningham in die Seite und sagte: Mister, fragen Sie Ihren Nebenmann, ob er sich heute Morgen die Zähne geputzt hat. Oh, dann dachte er, ich weiß ja, wie sie es meint, aber das war ihm so unangenehm und er sagte: Nein, das können wir nicht machen. Und sie war aber beharrlich und sagte: Mister, fragen Sie ihn, ob er sich die Zähne geputzt hat. Gut, er neigte sich ihm zu und erklärte das so ein bisschen und fragte, ob er sich die Zähne geputzt hat und er lächelte ihr rüber und sagte: Ja, ich habe mir heute die Zähne geputzt. Sagte: Das ist gut, das müssen wir machen. Nach einer kurzen Weile, sie boxt wieder den Mr. Cunningham und sagte: Fragen Sie ihn, ob er raucht. Okay, er fragte, ob er raucht und er verneinte: Nein, ich rauche nicht. Sagt sie: Das ist gut, denn davon würden Sie sterben. Natürlich, es kam, wie es kommen musste. Wieder boxt sie ihn in die Seite und sagt: Mister, fragen Sie ihn, ob er den Herrn Jesus liebt. Oh, nun war eine Situation, selbst als Geistlicher war es ihm etwas unangenehm und er sagte: Ja, das ist schon etwas Privates und das ist ein beschäftigter Mann, der hatte schon gleich sein Laptop oder seine Zeitschrift oder irgendwas in der Hand. Aber sie war beharrlich und sagte: Fragen Sie ihn, ob er den Herrn Jesus liebt. Nun gut, er neigte sich seinem Nachbarn zu und erklärte ihm das so ein bisschen und fragte: Meine junge Freundin möchte wissen, ob Sie den Herrn Jesus lieb haben. Plötzlich legte er alles an die Seite, sein Gesicht veränderte sich so ein bisschen, er wurde ernsthaft und sagte: Wissen Sie, ich bin mein ganzes Leben schon auf der Suche nach dem Herrn Jesus. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Und jetzt bin ich so ein beschäftigter Mann, ich komme selten dazu, aber diese Frage lässt mich nicht los, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen muss. Und während des ganzen Fluges konnte er seine Fragen beantwortet bekommen, die er hatte. Er hatte einen qualifizierten Menschen neben sich, der ihm alles erklären konnte. Und während dieses Fluges hat er sich zu Jesus bekehrt. Wir sehen, Kinder, Jesus, er kann jeden Einzelnen gebrauchen. Wir haben das von Bruder Penner gehört, wie er den Jungen gebraucht hat, diesen Mann zu sagen: Hier ist er, Gott kümmert dich um ihn. Wie er ein krankes, ein mongoloides Mädchen gebraucht hat, um einen Geschäftsmann zu Jesus zu führen. Ich wünsche euch den Mut auch, auf andere zuzugehen und mit eurer Art und Weise sie auf Jesus aufmerksam zu machen. Ja, so als Prediger ist man ja so ein Bettler vor Gott, wenn man dran ist mit der Predigt und man weiß nicht so recht, was soll ich predigen? Was ist das Thema? Was ist der Text? Was ist dran? Was möchte der Jesus das jetzt an diesem Sonntag gepredigt wird. Und wenn man die erste Predigt von Mario gehört hat, über den Timotheus, über sich aufmachen, Zeit einzusetzen, um für den Dienst zu dem Herrn Jesus, so sehen wir, auch jetzt in der Predigt wird es darum gehen, sich einzusetzen, bereit zu sein, für den Herrn zu gehen. Und ich denke, dass es in dieser Woche ganz stark für uns dran sein soll, dass wir aufmerksam gemacht werden sollen, uns aufzumachen, bereit zu sein für den Dienst. Ja, Eduard und seine Gruppe machen sich bereit, und aufzustehen und loszugehen. Ich möchte euch eine Frau vorstellen, die vor circa 2.500 Jahren gelebt hat und trotzdem sehr gut in unsere Zeit passen würde. Man würde sie heute eine intelligente, eine attraktive, eine erfolgreiche Karrierefrau nennen. Andererseits hat sie aber auch Eigenschaften, die in unserer Zeit im Allgemeinen vielleicht nicht so angestrebt werden. Denn sie war mutig und sie war gehorsam und sie war selbstlos. Aber gerade deshalb hat sie Geschichte gemacht. Gott hat sie in einer wunderbaren Weise gebraucht, um die jüdische Nation zu bewahren. Wisst ihr schon, wen ich meine? Ihr hebräischer Name ist Hadassah, aber bekannter ist sie als Esther. Esther bedeutet Stern oder auch Star, würden die Engländer sagen. Esther, sie wurde die Ehefrau des persischen Königs Ahasveros. Und der biblische Bericht über sie, den wir jetzt uns vor Augen führen werden, er konfrontiert uns indirekt mit der Frage, sind wir bereit, uns von Gott gebrauchen zu lassen? Sind wir bereit, uns von Gott gebrauchen zu lassen? Und Grundlage dieser Predigt ist eben dieses Buch Esther. Buch Esther ist eines von zwei Büchern, die nach einer Frau benannt sind. Das zweite Buch ist ja Ruth. Eine Besonderheit dieses Buches ist, dass Gott nicht ein einziges Mal erwähnt wird. Auch geistliche Themen wie Gebet oder Glaube werden nicht genannt in diesem Buch. Es gibt noch ein weiteres biblisches Buch, bei dem es ebenso der Fall ist, und das ist das Buch Hohelied. Aber da geht es um Liebe zwischen Mann und Frau. Und im Buch Esther dagegen sehen wir eindeutig aber auch das Handeln Gottes. Gebet, Glaube, Gehorsam, sie kommen auch durchaus vor. Sie werden nur nicht ausdrücklich erwähnt. Und ich komme zu dem ersten Punkt. Esther wird Königin. Sie war ein junges Mädchen aus Juda. Sie lebte im Zweistromland im heutigen Irak, nachdem der babylonische König Nebukadnezar Juda eingenommen hatte. Er hatte Jerusalem mitsamt dem Tempel zerstört. Und der größte Teil der Einwohner wurden als Kriegsgefangene nach Babylon weggeführt. Inzwischen hatte auch das babylonische Weltreich ein Ende gefunden. Es wurde abgelöst von dem Medo-Persischen Reich. Und in diesem Medo-Persischen Reich war der König Ahasveros der Machthaber. Er regierte über 127 Provinzen oder Länder, von Indien bis nach Äthiopien, was in Afrika liegt. Ahasveros ist eigentlich kein Eigenname, sondern eher ein Titel, so ähnlich wie vielleicht Pharao. Und sein Name war Xerxes. Und dieser große Machthaber, er feierte ein riesengroßes Fest. Der verstand zu feiern, nicht eine Woche lang, auch nicht zwei Wochen lang, ganze 180 Tage lang, ein halbes Jahr lang wurde gefeiert. Mit seinen Beamten, mit den höchsten Leuten hat er lange gefeiert, und am Ende der Feier, dann hat er nochmal ein oder zwei Wochen lang mit der ganzen Stadt gefeiert. Und nun wollte er zum Abschluss seine Frau Vasti holen lassen, um seinen Gästen auch ihre Schönheit vorzuführen. Aber sie weigerte sich, und daraufhin verstieß Ahasveros sie, weil sie damit ihn vor den Gästen bloßgestellt hatte. Nun ließ sie eine ganz große Aktion starten, vielleicht größer als jedes Casting, das heutzutage gemacht wird, um die Schönste der Schönsten des damaligen Riesenreiches zu finden. Und diese Miss World, Miss Persia, sie sollte die neue Königin werden. Und ein jüdisches Mädchen namens Esther gefiel ihm von allen am allerbesten. Sie war eine Vollwaise, das heißt, ihre Eltern waren beide gestorben, und sie wurde von Mordechai, ihrem Cousin, als Pflegevater erzogen. Sie ist bei ihm aufgewachsen. Und Ahasveros, er machte sie zur Königin. Allerdings wusste er nicht um ihre Herkunft. die hatte Esther ihm verschwiegen, weil Mordechai es ihr so auch aufgetragen hatte. Und der König erliebte sie sehr, wir werden das noch sehen. Und es war scheinbar eine seltsame Fügung, dass ausgerechnet eine ausländische Kriegsgefangene Königin wurde. Aber im weiteren Verlauf der Geschichte wird deutlich, dahinter stand kein Zufall, kein blindes Schicksal, sondern Gottes weise und gnädige Führung. Auch Gläubige dürfen Karriere machen, aber das darf nicht das eigentliche Ziel des Lebens sein, sondern Gott zu dienen, auch in einem weltlichen Beruf, sich von ihm führen zu lassen, sich von ihm gebrauchen zu lassen, da, wo er uns hingestellt hat. Ob das irgendwo als Putzfrau, als Pförtner gemacht wird, als Topmanager, was auch immer. Geistlich gesehen ist das zweitrangig. Wir sollten auch für gläubige Politiker beten, dass Gott ihnen in diesen einflussreichen Positionen auch Weisheit gibt und dass es ihnen gelingt, diese Möglichkeiten in seinem Sinne zu nutzen. Zum Beispiel, wenn es um die zunehmende Gottlosigkeit unseres Volkes geht, es zu stoppen oder zu bremsen, um uns wieder zu diesen guten Geboten von Gott zurückzuführen, zum Beispiel in der Gesetzgebung, aber auch darum, dass sie sich glaubwürdig, vorbildlich und auch geistlichen Kompromissen nicht beugen und dass sie Gott Ehre erweisen. Wie es zum Beispiel ein Volker Kauder tut, den wir auch jetzt bei der Predigerkonferenz näher kennenlernen durften, der ja eng mit der Frau Merkel arbeitet und der eine gute Ansprache gehalten hat dort auf der Predigerkonferenz und der sich auch für verfolgte Christen sehr einsetzt. Sind wir bereit, uns von Gott gebrauchen zu lassen? Der zweite Punkt, Esther verhindert ein Attentat auf den König. Und wir können, wer die Bibeln dabei hat, das Buch Esther aufschlagen. Im zweiten Kapitel, die Verse 21 bis 23, möchte ich uns vorlesen. Esther, Kapitel 2, die Verse 21 bis 23. In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, gerieten Bigdan und Teresch, zwei königliche Hofbeamte von denen, die an der Schwelle Wache hielten, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und die Sache wurde dem Mordechai bekannt, und er berichtete es der Königin Esther. Und Esther sagte es dem König im Namen Mordechais. Da wurde die Sache untersucht und so befunden, und die beiden wurden an ein Holz gehängt. Und es wurde vor den König ins Buch der Geschichte geschrieben. Mordechai, er saß im Tor des Königs, heißt es, und das bedeutet, er war bei ihm angestellt. Er hatte also schon eine gehobenere Stellung, wahrscheinlich war er Richter. Und Mordechai, er erfuhr von den Mordplänen der beiden Hofbeamten und er wollte die Ausführung verhindern. Er selbst hatte aber keinen Zugang zum König, es war auch gar nicht so einfach, zum König zu kommen. Also bat er Esther darum, Ahasveros zu warnen. Und das tat sie auch. Obwohl sie jetzt auch eine verheiratete Frau war, ja eine Königin sogar, tat sie immer noch, was ihr Pflegevater, ihr Cousin, ihr geraten hat oder ihr aufgetragen hatte. Sie warnte ihren Mann sicherlich aus Pflichtbewusstsein, aus Gehorsam auch ihrem Pflegevater gegenüber, aber auch eventuell aus Liebe. Aber mit Sicherheit hat sie die Tragweite ihres Handelns nicht erahnt, besonders für das Schicksal Mordechais. Manchmal gibt uns Gott sogenannte kleine Aufträge. Wir haben plötzlich den starken Eindruck, etwas Bestimmtes tun zu sollen, ohne dass er uns sagt, warum. Und ohne dass wir hinterher erkennen, wozu das nötig war. Wir sollten es dennoch tun und unserem himmlischen Vater vertrauen, dass er triftige Gründe dafür hat und etwas Gutes daraus machen wird, selbst wenn wir es nicht sofort oder vielleicht niemals erfahren werden. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann kommt es nicht darauf an, dass wir ihn in allem verstehen, sondern dass wir ihn ausführen. Sind wir bereit, uns von Gott gebrauchen zu lassen? Kommt zum nächsten Punkt. Esther rettet das jüdische Volk. Darum geht es fast im gesamten, den nächsten Kapiteln von Kapitel 3 bis Kapitel 10. Und ich fange mit einem Unterpunkt an, Hamans Plan. Jetzt kommt der große Auftritt Hamans. Er war als Agagiter bekannt, nach Agag benannt. Und das bedeutet, er war nach der jüdischen Tradition wahrscheinlich von der Abstammung der Amalekiter. Es war der Volksstamm, welchem der Herr geschworen hatte, dass er auf ewig Krieg mit ihm haben würde. Damals, als Israel ausgezogen war und Amalek sich in den Weg stellte und sie nicht durchreisen ließ und so weiter, hatte Gott damals auch Saul angewiesen, Amalek völlig auszurotten. Und dieser Haman wurde vom König zum Großvisier gemacht. Er hatte also ganz, ganz hohe Position. Er war der zweite Mann direkt unter dem König. Vielleicht ähnlich wie Josef damals in Ägypten. Und nun nimmt das Unheil seinen Lauf. In Esther Kapitel 3, Vers 2 lesen wir: Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und warfen sich nieder vor Haman. Selbst die anderen Hofbeamten und Bediensteten, sie verneigten sich und fielen auf die Knie vor Haman, denn so hatte der König es in Bezug auf ihn befohlen. Aber Mordechai beugte seine Knie nicht und warf sich nicht nieder. Als er gefragt wurde, warum, wies er darauf hin, dass er Jude war. Und das Niederwerfen hatte bei den Persern einen stark religiösen Charakter. Es bedeutete Verehrung als Gott. Und das musste Mordechai als Jude verweigern. Und er tat das jeden Tag, wahrscheinlich bei jeder Begegnung. Haman war offensichtlich sehr machtbesessen und äußerst eitel. Deshalb wird über ihn gesagt, er wurde mit Zorn erfüllt. Im Vers 6 im Kapitel 3 lesen wir: Aber es war in seinen Augen zu gering, die Hand an Mordechai allein zu legen, da man ihm die Volkszugehörigkeit Mordechais mitgeteilt hatte. So suchte Haman alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasveros waren, das Volk Mordechais zu vernichten. Er verleumdete das jüdische Volk bei dem König. Sie befolgten angeblich die Gesetze des Königs nicht und sie hielten sich nicht an das, was der König befohlen hatte. Das stimmte natürlich nicht. Es war gelogen. Ahasveros glaubte ihm aber und stattete ihn mit allen nötigen Vollmachten aus. Und Haman ließ anordnen, dass an einem bestimmten Datum alle Juden getötet werden sollten. Ich möchte noch den Vers 7 lesen. Ein Vers, der vielleicht ganz sachlich klingt, etwas belanglos, wo einfach eine Zeitangabe angegeben wird, aber wo wir ganz deutlich Gottes Handeln auch sehen. Vers 7: Im 12. Regierungsjahr von König Xerxes, im ersten Monat, also heute würden wir sagen vielleicht im Januar, dem Monat Nisan, war ein anderer Monat bei denen, ja, ließ Haman das Los werfen, das auch Pur genannt wird. Er wollte herausfinden, welcher Zeitpunkt am besten geeignet sei, um seinen Plan durchzuführen. Und das Los fiel auf den 13. Tag des 12. Monats. Das ist der Monat Adar. Also gelost wurde im Januar und das Los fiel auf Dezember. Hier sehen wir, wie Gott in das Pur, also in das Los eingreift, wie schon letzten Sonntag in der Predigt von Jona. Und das Los wurde, wie gesagt, im ersten Monat geworfen und fiel auf den 12. Monat. Und Albert Einstein sagte einmal, Gott würfelt nicht. Er meinte damit, dass Gott nichts dem Zufall überlassen würde. Könnte er am Ende dahinter stecken? Hat er dafür gesorgt, dass dem Volk Israel noch fast ein Jahr bleibt, um auf diesen Beschluss zu reagieren? Ich persönlich glaube das. Als Haman dieses Dekret durch Allboten im ganzen Reich verbreiten ließ, war das Schicksal der Juden scheinbar besiegelt. Denn so ein königliches Dekret konnte nicht zurückgenommen werden, es konnte nicht aufgehoben werden, es konnte nicht annulliert werden. Wir haben heute noch die Redensart vom Gesetz der Meder und Perser. Das war eine beschlossene Sache, daran konnte keiner mehr rütteln, selbst der König nicht mehr. Hamans Hass auf die Juden war vielleicht auch die jahrhundertalte Feindschaft zwischen den Juden und Amalekitern veranlasst. Dahinter stand aber zweifellos der Teufel, der immer wieder versucht hat, Gottes Volk zu vernichten. Denken wir nur an den Holocaust vor gut 70 Jahren. Er hat auch noch lange nicht aufgegeben. Die Bibel kündigt an, dass der Antichrist am Ende der Zeit alle Völker gegen Israel zusammenrotten wird und dass der Herr Jesus selbst durch seine sichtbare Wiederkunft sein Volk vor dem Untergang retten wird. Weil Gott die Juden in besonderer Weise liebt, hat Satan einen abgrundtiefen Hass auf sie. Was Gott liebt, hasst der Teufel. Was Gott macht, will Satan zerstören. Auf wessen Seite sind wir? Nun, das bedeutet absolut nicht und auf keinen Fall, dass ich nicht missverstanden werde, dass wir alles gutheißen sollen, was israelische Politiker oder Militärs tun. Es bedeutet genauso wenig, dass wir die sogenannten Palästinenser oder auch die Araber nicht auch lieben sollen. Aber die Bibel fordert uns auf, in Psalm 122, Vers 6, erbittet Heil oder Shalom für Jerusalem. Das bedeutet Frieden und Sicherheit für Jerusalem. Auch das ist ein Gebetsauftrag, den wir haben. Übrigens einer, durch den wir auch selbst gesegnet werden, wenn wir ihm nachkommen. Denn weiter heißt es, Ruhe oder Frieden sollen die haben, die dich lieben. Sind wir bereit, uns von Gott gebrauchen zu lassen? Mordechais Plan. Als Esthers Cousin erfuhr, was geschehen sollte, sandte er einen Boten zu ihr, um sie darüber zu informieren und sie aufzufordern, sich beim König für ihr Volk einzusetzen. Sie ließ ihm antworten, wer unaufgefordert zu dem König, zu Ahasveros geht, der muss sterben. Es sei denn, der reicht ihm bzw. ihr sein Zepter, seinen königlichen Stab. Und sie durfte schon seit einem Monat nicht mehr zu ihm. Sie hatte ja sonst auch als Königin getan, was ihr Pflegevater von ihr verlangt hatte. Aber sie sagte ihm jetzt durch die Blume, das kannst du nicht von mir erwarten. Doch was antwortete Mordechai ihr? Esther 4, Verse 13 und 14. Bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Diese Erwiderung von Mordechai offenbart zwei tiefe geistliche Erkenntnisse. Gott wird sein Volk auf jeden Fall retten. Er wusste, Gott hält seinen Bund gegenüber seinem Volk unverbrüchlich ein. Und Gott hatte Esther zur Königin gemacht, um sie zu diesem Zweck zu gebrauchen. Er forderte sie indirekt auf, das zu begreifen, es zu akzeptieren und daraus auch die Konsequenzen zu ziehen. Das bedeutete aber auch, wenn Gott Esther dazu ausersehen hatte, sein Volk vor dem Untergang zu retten, dann würde er es nicht zulassen, dass sie sterben musste, wenn sie sich illegal dem König näherte. Denn dann wäre ja die Rettung gescheitert. Und nun sehen wir Esthers mutiges Handeln. Jetzt wird es richtig spannend. In Esther 4, die Verse 15 und 16, heißt es, da ließ Esther dem Mordechai antworten, gehe hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, so hieß der Ort, die Burg, wo die Residenz von diesem König jetzt war, und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und sodann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Natürlich ging es nicht nur ums Fasten, sondern auch ums Beten. Ich weiß nicht, warum es hier nicht erwähnt wird, aber das Entscheidende war Esthers Mut. Ihre positive Entscheidung, ihr Gehorsam gegenüber Gottes Führung, ihre Bereitschaft, dafür sogar ihr Leben zu riskieren. Gott sucht auch heute noch nach solchen Gläubigen, die mutig sind, wenn es ums Bekenntnis geht zum Herrn Jesus, um die biblische Wahrheit, um das Reich Gottes oder um die Unterdrückung der Misshandlung von Menschen, sich dagegen aufzustehen, Stimme zu erheben. Konkret bedeutet das, dass wir unsere Stimme erheben müssen, wenn Gott gelästert wird, zum Beispiel im Kollegenkreis oder im Verein oder wo auch immer du es erlebst. Wenn es dran ist, sich zu Jesus zu bekennen, wenn bestimmte Menschengruppen diffamiert werden, unterdrückt werden, verleumdet werden, zum Beispiel Juden oder Ausländer, wenn evangelikale Christen in den Medien als gefährliche Fundamentalisten bezeichnet werden oder wenn die moderne Theologie die Inspiration und die Autorität der Bibel aushöhlen will. So zu handeln ist alles andere als leicht. Es fällt besonders Menschen schwer, die sehr harmoniebedürftig sind und das macht einen auch nicht unbedingt beliebt. Es erfordert sehr starkes Gottvertrauen und viel Kraft. Aber wo wären wir, wenn die Glaubenshelden anders gehandelt hätten? Und andererseits, wo wäre die Gemeinde Jesu heute, wenn es in unseren Tagen mehr solcher Glaubenshelden gäbe? Sind wir bereit, uns von Gott gebrauchen zu lassen? Nun, wie ging es weiter? Esther machte ihre Ankündigung wahr, sie ging zum König und jetzt war entscheidend, was er tat. Wenn er nichts tat, dann war ihr Leben nichts mehr wert und der Rettungsversuch gescheitert. Und ich bin mir sicher, dass ihr Herz es schlug bis zum Hals. Sie hatte furchtbare Angst und ihre Knie, sie zitterten. Wie würde der König denn reagieren? Und da reichte er ihr das goldene Zepter entgegen. Das bedeutete, sie war gerettet. Sie konnte ihr Anliegen vorbringen. Und das sagte er ihr auch. Sie durfte sogar um die Hälfte des Königreichs bitten. Aber sie lud zunächst nur den König zusammen mit Haman zu einem Mahl ein. Und beide kamen auch. Und wieder fragte der König, was Esther wollte. Und wieder wich sie aus. Sie lud beide zu einem weiteren Mahl ein und versprach, dann zur Sache zu kommen. Haman fühlte sich geehrt. Er ärgerte sich aber immer noch über Mordechai, weil er sich jedes Mal nicht verneigte vor ihm. Und auf den Rat seiner Frau und seiner Freunde, da richtete er einen Galgen auf und er hatte beschlossen, den König darum zu bitten, dass er Mordechai daran auf hinrichten sollte. Jetzt wurde es richtig eng für Mordechai. Seine Hinrichtung sollte wohl jetzt schon voll vollzogen werden. Aber im 6. Kapitel, da haben wir einen ganz interessanten Beginn. Kapitel 6, Vers 1. In jener Nacht floh dem König der Schlaf. So befahl er, das Buch der Denkwürdigkeiten, also die Chronik, zu bringen, und sie wurden vor dem König vorgelesen. Ich habe das genannt, der Segen schlafloser Nächte. Die meisten kennen das sicher auch, schlaflose Nächte. Was macht man da nicht alles? Sich hin und her wälzen, Verse aufsagen, vielleicht gehen manche noch irgendeine Hausarbeit nach. Aber einige, sie nehmen sich dann auch Zeit fürs Gebet. Es gibt erstaunliche Geschichten, die durch nächtliche Gebete entstanden sind und noch viel mehr, von denen wir erst in der Ewigkeit erfahren werden. Und ich könnte sicherlich von, oder Missionare auch berichten von dem, was sie erlebt haben, nachdem Leute gesagt haben, ich konnte nachts nicht schlafen, ich habe an dem Tag, an einem bestimmten Datum für euch gebetet und wie Gott es da geführt hat. Ahasveros wurde in dieser schlaflosen Nacht daran erinnert, dass Mordechai einen Mordplan gegen ihn aufgedeckt hatte und deshalb musste Haman, es war ja der Erzfeind von Mordechai, er musste Mordechai in der ganzen Stadt öffentlich ehren. Und das war Hamans Untergang. Für Haman war das eine furchtbare Demütigung und der Anfang vom Ende. Als der König und Haman der endgültigen Einladung Esthers folgten, fragte er erneut nach ihrem Anliegen und sie bat um ihr Leben und auch um die Rettung ihres Volkes. Jetzt outete sie sich als Jüdin und sie wies darauf hin, dass ihr Volk ausgerottet werden sollte. Und der König erfragte erbost, wer denn dahinter steckte und erfuhr, dass es der Haman war. Da fasste er nach einer kurzen Bedenkzeit und Beratung eines Ministers den Beschluss, dass der Mann an den Galgen aufgehängt wurde, den er für Mordechai gebaut hatte. Die Juden bekamen die offizielle Erlaubnis des Königs, sich gegen ihre Feinde zu verteidigen und sie ihrerseits umzubringen. Und da fiel eine große Furcht auf die Juden, vor allem in allen Völkern. Und auch Regierungsbeamte des Königs, sie schlugen sich auf die Seite der Juden. Mordechai wurde vom König an Hamans Stelle gesetzt. Das heißt, er als kriegsgefangener Jude war der zweitmächtigste Mann im Weltreich Medo-Persiens. Das kennen wir vielleicht von Josef oder von einem Daniel, aber Mordechai können wir uns jetzt auch dazu merken. Er war sowohl bei den Persern als auch den Juden sehr beliebt und auch hochgeachtet, lesen wir dann im 10. Kapitel. Und Mordechai ordnete an, dass dieses Ereignis, die Rettung der Juden, von nun an jährlich gefeiert werden sollte. Und das tun die Juden bis heute. Es ist das Purim-Fest. Mehrzahl von Pur, das Los, das Purim-Fest wird gefeiert im Februar, März. Auch wenn Gott kein einziges Mal in diesem Buch erwähnt wird und er scheinbar keine Rolle spielt, sehen wir, dass er die ganze Zeit über Regie geführt hat. Vielleicht wird in den Geschichtsbüchern heute, die heute geschrieben werden, über die Zeit heute, kein einziges Mal Gott irgendwo auftreten, wissen wir, Gott führt Regie. Und er wird es so zum Ende führen, wie es in seinem Wort vorher verheißen hat. Im Buch Esther sehen wir immer wieder, wie Menschen sich etwas Böses erdenken und wie Gott etwas Gutes daraus macht. Haman plant eine Judenverfolgung, stattdessen gehen sie zum Gegenangriff über. Haman, er muss Mordechai eben die Ehre erweisen, die er sich selbst zugedacht hatte. Er endet letztendlich an dem Galgen, den er für Mordechai aufgerichtet hatte. Und Mordechai, er erlangt die Position am Hofe, die Haman innehatte. Und ein Datum, das als nationaler Unglückstag für die Juden gedacht war, wird zu einem jährlichen Fest der Freude und des Jubels, dem Purimfest. Das alles war die Folge des Mutes, des Gehorsams, des Gottvertrauens und der Selbstlosigkeit einer einzelnen Frau. Esther ist von Gott in wunderbarer Weise gebraucht worden. Sie ist eine Frau, die Geschichte gemacht hat. Niemand von uns wird wohl je in so eine Position kommen. Und doch kann und will Gott uns gebrauchen, da, wo er uns hingestellt hat. So wie in der anfangs erzählten Geschichte von dem Mädchen. Sie hat nur ihren Teil dazu beigetragen, den sie beitragen konnte. Mehr erwartet Gott von dir nicht. Das, was du beitragen kannst, mehr nicht. Für alles andere sorgt Gott. Und er führt Menschen und Dinge so zusammen, dass etwas Wunderbares draus wird. Es ist kein Zufall, dass wir genau da sind, wo wir gerade sind. Es sei denn, dass wir von Gott weggelaufen sind und ungehorsam waren, wie bei Jona zunächst. Gott hat uns mit Absicht und mit gutem Grund genau dahin gestellt, wo wir gerade sind, weil er etwas mit uns vorhat. Sonst hätte er uns schon längst an einen anderen Ort geführt. Jetzt kommt es darauf an, dass er uns gebrauchen kann, um durch, in und mit uns seine Ziele zu erreichen. Auch wenn das nicht unbedingt die großen menschlichen Erfolge sind. Was Gott in unserem Leben an Frucht bewirkt, das werden wir erst in der Ewigkeit in vollem Maße erkennen. Wir werden uns darüber freuen und ihm allein die Ehre dafür geben. Sind wir bereit, uns von Gott gebrauchen zu lassen? Amen.